ta mongo e te dai kubu e te ma biango ve e ngi makubu
Ich glaube, man muss da auch den Zusammenhang mit EU und NATO sehen. Es war ja die deutsche CDU-Kommissionspräsidentin, die quasi parallel das Programm Rearm Europe aufgesetzt hat, wo das Gleiche parallel auf europäischer Ebene durchkommen sollte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Programm irgendeine Aussicht auf Erfolg gehabt hätte, wenn es diese Aufhebung der Schuldengrenze im größten Bundeshaushalt, also im Bundeshaushalt, im größten nationalen EU-Haushalt nicht gegeben hätte. Und ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass das 5%-Ziel der NATO so realistisch gewesen wäre, wenn Deutschland da nicht symbolträchtig und für alle sichtbar. Und so wurde das ja auch gesagt. Da war ja auch sehr viel von, endlich übernimmt mal Deutschland die Führung. Ne? Das war eine ganz häufige Überschrift über den Kommentaren. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt auf die europäische Ebene und auch auf den Widerstand zu sprechen kommen, dass Wendela de Vries den relativ weiten Weg aus Amsterdam auf sich genommen hat, um hierher zu kommen und zu sprechen. Wendela ist von der sehr verdienten Organisation Stop Waffenhandel und auch in verschiedenen europäischen Netzwerken aktiv. Insbesondere und seit langem zum Thema Waffenexporte, aber jetzt eben auch unter anderem in der Kampagne Stop Rearm Europe, von der in Deutschland noch viel zu wenig man gehört hat. Das ist viel in den südeuropäischen Ländern. Ich war da jetzt neulich auch in einer Online-Konferenz davon. Ich hoffe, ich nehme dir da jetzt kein schönes Zitat weg, aber irgendwer hat gesagt, wenn ich von Italien über den Brenner fahre, hat man das Gefühl von Italien, man würde in prärevolutionären Zeiten stecken und dann kommt man nach Deutschland und ist erstmal ganz schön. Ja, vielleicht kommt da ja ein bisschen was von dem Spirit rüber. Sehr schön, dass du da bist. Dankeschön.
Ja, danke. Danke für die Einladung auch. Du hast gesagt, Deutschland nimmt die Leitung. Ich muss sagen, Er hat über die Zeitenwende gesprochen. Und Zeitenwende ist ein Wort, das jetzt ganz Europa kennt. Das ist, ich glaube, das einzige deutsche Wort, das ganz Europa kennt. Die Zeitenwende haben wir alle mitgekriegt. Da geht etwas ganz falsch. Blitzkrieg, ja, ja, es ist ein bisschen alter, ja. Glücklich ist das nicht jetzt. Und ich habe auch schon neue Sachen hier mitbekriegen. Zum Beispiel, ich habe gehört, die Russen kommen hier um 1929, habe ich verstanden? 2029? Ja, in Holland kommen sie um 2030. Wir haben das. So, ich glaube, sie brauchen ein Jahr, Deutschland zu gehen und dann kommen sie. So, ja, das ist interessant. Das ist interessant auch in die internationale Zusammenarbeit, dass man voneinander lernt, wie die Narrativen sind und auch wie man dagegen aufstehen kann, weil man kann schon viel voneinander lernen. So auch dieses Bundeswehrgesetz, das Sie beschrieben haben, das haben wir in den Niederlanden auch, ist auch ein Riesenproblem. Wir haben jetzt keine Regierung, so es ist immer noch am Tisch und nicht vorbeigekommen, aber es will kommen und es ist auch auf europäischer Ebene vorbereitet und auch in Frankreich gibt es so ein Gesetz. Ich weiß nicht genau, wie es in anderen Ländern ist, aber es ist interessant, das voneinander zu hören und auch, wie man dagegen organisiert. So, ich habe schon ein bisschen von Ihnen gelernt, die Kommunenziffer zusammenzuhalten und dann das mehr klar zu machen zu den Leuten, wie man dagegen agieren kann. Okay, wir sind eine holländische Gruppe. Ich bin gefragt, etwas über die europäische Situation und Aktivismus zu sagen. Wir sind eine holländische Gruppe. Stopp Waffenhandel, ja, das ist ein bisschen ähnlicher. Stopp Waffenhandel, das kann ich verstehen. Wir haben schon eine jahrelange europäische Zusammenarbeit mit INAT, das ist das europäische Netzwerk gegen Waffenhandel, mit Gruppen aus etwa 14 europäischen Ländern. INAT ist ein loses Netzwerk, es gibt keine Top-Down-Organisation, es gibt kein offizielle Mitgliedschaft oder Chef oder Sekretariat. Aber wir haben ein Projektangestellte in Brüssel, die alle Entwicklungen dort folgt. Die INAT Newsletter, News from the Brussels Bubble, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Sie sind alle online, inat.org. Das gibt viele schöne Übersichten über was stattfindet auf Bewaffnung, auf Waffenhandlung in Brüssel. Wenn man international zusammenarbeitet, wird man sich sehr bewusst, dass es in allen Ländern ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Was in einem Land funktioniert, das funktioniert nicht unbedingt in einem anderen. Die verschiedenen Länder haben verschiedene Geschichten, unterschiedliche Organisationsformen und auch unterschiedliche Regierungen, obwohl die meisten Regierungen in Europa am Moment rechtsorientiert sind. Und der politische Raum ist doch in aller Länder ein bisschen anders. Und da haben wir auch noch das Spracheproblem. Es ist nicht immer einfach, zusammenzuarbeiten, aber man muss da nicht so viel machen. Das klappt schon irgendwo. Wir haben vorher ein bisschen miteinander geredet. Wir haben nicht mehr das Reiseproblem, weil wir können immer auch online veranstalten. Wir dürfen nicht immer lange Zugreisen zu machen oder eben zu fliegen, was man doch am besten nicht macht. So, es ist einfacher, um international zu verabreden. Aber generell genommen ist die Friedensbewegung, antimilitaristische Bewegung, ist klein und im Defensiv. So, es ist wichtig, dass wir unsere Positionen und auch Möglichkeiten genau definieren und auch Koalitionen schließen mit anderen Organisationen, die Partner sein können. Weil wir haben nicht so viel Unterstützung von großen, von politischen Mitteln, im Gegenteil. Und wir brauchen so viele Leute wie möglich in dieser aggressiven Zeit. Die verschiedenen Situationen in verschiedenen Ländern sieht man zum Beispiel sehr gut beim Thema Israel. Sehr viele Leute, junge Leute, sind aktiv in der Solidaritätsbewegung mit Palästina. Aber die Möglichkeiten dagegen zu agieren sind sehr unterschiedlich in verschiedenen Ländern. Zum Beispiel in Deutschland ist es sehr viel, wie heißt das? Oppressiver ist ein gutes Wort, ja. Wie in Spanien, wo zum Beispiel der Präsident aufruft zum Israel-Boykott. In Italien und Spanien und wenn ich richtig bin, auch in Frankreich, sind die Gewerkschaften auch sehr solidär mit Palästina. Speziell im Hafen, dort gibt es Arbeiter, die sich verweigern, die Schiffe zu bearbeiten, die Waffen zum Palästina bringen sollen. Ja, das schlechte News ist, wir haben das auch in den Niederlanden versucht, aber die Gewerkschaft in den Niederlanden hat sich verweigert, sich zu engagieren. So, das war ein ganze Mauer dazwischen. Wir konnten das gar nicht durchkriegen. So, es ist wieder richtig sehr unterschiedlich, wie es geht in verschiedenen Ländern. Aber wenn es nicht direkt geht, können wir versuchen, das auf internationalen Ebenen zu organisieren. So, wir können versuchen, die Gewerkschaften von anderen Ländern zu fragen, die Gewerkschaften in unseren Ländern zu fragen, sich zu engagieren. So, das müssen wir ein bisschen versuchen. Die Palästina-Solidarität-Bewegung ist nicht ganz dasselbe als die Friedensbewegung, die antimilitaristische Bewegung. Die unterscheidet sich oft, Solidaritätsgruppen machen das oft, dass sie nur ein bisschen eine enge Palästina-Israel-Problemanalyse haben. Nicht alle, aber die meisten. Weil die Friedensbewegung ist sich sehr viel mehr bewusst, dass Konflikte nicht nur zwischen zwei Partien sein. Die großen Konflikte muss man analysieren auf mehr internationale Ebene. Kriege wie in Palästina oder auch Ukraine oder Sudan, das sind nicht zwei Parteien, die Streit haben. Es gibt einen größeren militärischen Kontext. Und es sollte auch die Rolle der Friedensbewegung sein, mit der Solidaritätsbewegung das hineinzubringen. Unsere Organisation zum Beispiel, wir bringen mit der Palästina-Solidaritätsbewegung bringen wir immer ein, dass die Ursache, dass die westlichen Länder so sehr nah stehen zu Israel, ist nicht nur wegen dem Holocaust oder wegen der Geschichte, aber ist auch, dass Israel eine ganz wichtige Rolle spielt in der internationalen Produktion von Waffen und das Testen von Waffen in Gaza ist richtig wichtig für die internationale Waffenproduktion. Eine Rolle übrigens, die am Moment auch wird übernommen bei Ukraine. Es sind westliche Consultancies, die Waffenfirmen helfen, die Waffen in den Ukraine-Krieg einzubringen zum Testen, sodass sie auch Battlefield testen. Das sind Argumente, die die Friedensbewegung einbringen muss in die Organisationen, die diskutiert haben mit einem Land, weil unsere Perspektive ist weiter, ist größer und ist mehr auf das ganze militaristische Apparat orientiert. Na, in Brüssel geht vieles vor. In den letzten Jahren hat sich was verändert in unserer europäischen Vernetzung gegen Waffenhandel, weil die Fokus liegt nicht mehr ausschließlich auf dem Waffenexport, da die Industriepolitik, die Waffenindustriepolitik von der Europäischen Union hat stark an Bedeutung gewonnen und die Druck der Industrielobby auf die Regulierung und Finanzierung hat auch stark zugenommen. Als Gruppe gegen Waffenhandel müssen wir das Thema auch weiter aufnehmen. Aber das hat nicht angefangen mit dem russischen Angriff in Ukraine. Das hat schon viele Jahre hervor angefangen. Und nicht von Militär- und Sicherheitsseite, sondern von ökonomischer Seite. Die ersten Schritte auf dem Weg zur europäischen Militarisierung kamen von der Europäischen Generaldirektion für Wirtschaft und Industrie. Das ist wichtig. Am Anfang gab es auch vor allem wirtschaftliche Argumente für die Militarisierung. Waffenproduktion sollte gut sein für die Wissensökonomie, für Arbeitsplätze. Und das sind Argumente für die Gewerkschaften. Und deshalb müssen wir auch die Diskussion mit den Gewerkschaften angehen. Weil es ist ganz unklar, warum man für eine Wissensindustrie speziell in die Rüstungsindustrie finanzieren muss. Das Idee, dass man von diesen spezialisierten militärischen Produkten einfach und billig zivile Produkte ableisten kann, die sogenannten Spin-off, ist nicht wahr, ist Unsinn. Man kann viel besser direkt in zivil investieren. Und auch ist bekannt, dass, wie Claudia schon gesagt hat, Investitionen im Sozialbereich, in Pflege oder Ausbildung geben viel mehr Arbeitsplätze als Investitionen in die Rüstungsproduktion. Und wir müssen die Diskussion mit den Gewerkschaften haben, weil wir brauchen sie für das Aufbauen von einer weiteren Friedensbewegung. Mehr am Mikrofon, ja, mehr am Mikrofon, gut. Dass die Rüstungsindustrie gut ist für die Wirtschaft und Export, sagt doch auch Mario Draghi in seinem einflussreichen Bereich über europäische Wettbewerbsfähigkeit. Und zum Exportbeförderung hat man schon längst angefangen, die Kontrollen auf Rüstungsexport zu reduzieren von Europa aus. Die europäische Innenmarkt kann die riesigen Waffenproduktion nämlich gar nicht absorbieren. Um die große Investition wieder hereinzuholen, muss man exportieren. Für eine profitable Rüstungsindustrie ist Export notwendig. Und es ist natürlich klar, dass die Welt ganz viel unsicherer wird, wenn es viele Waffenexporten über die ganze Welt gibt. Und diese Diskussion müssen wir auch machen. Die Wachstum von Rüstungsindustrie geht bestimmt zusammen mit wachsendem Waffenexport und wird zum weiteren Kriegen leiten. Momentan ist in Brüssel übrigens eine ganze Deregulierungswelle die Sprache. Alles im Weg zum Profit wird abgeschaltet, nicht nur beim Rüstungsexport, beim Sozialbereich, auch beim Umweltbereich. Das geht sehr schnell und das wird sehr destruktiv sein für die Gesellschaft. So, es gibt spezielle Fonds von Europa für die Finanzierung von Waffen. Und auch zivile Quellen werden eröffnet, zum Beispiel das Regionalentwicklungsfonds zur Unterstützung von wirtschaftlich zurückgelassenen Regionen, kann jetzt auch angewendet werden zur Entwicklung für Waffen. Und eben die grüne Fonds, das jetzt angewendet werden kann, zum Nachhaltigung der Rüstungsproduktion, so speziell für den umweltfreundlichen Krieg, kann man das auch einsetzen. Es ist klar, dass das Geld, das zum Rüsten geht, nicht ausgegeben kann werden für andere Sachen. Und die Gesellschaft kann das, will auf einen Moment da auch das nicht mehr akzeptieren. Die Militarisierung ist ganz groß, es geht ein bisschen zu weit, es ist uns alles zu viel und es könnte Aufstand geben. Aber Mark Rutte hat das ganz gut gespürt, Mark Rutte, die Schmeichler von Holland. Wenn Trump die 5% von Bruttoinlandsprodukt für Militarisierung forderte, hat Rutte gesagt, ein ganz kosmetischen Trick. Wir machen nur 3,5% für Militär und dann 1,5% zusätzlich. Das klang nicht so viel als 5%. So, Ursula von der Leyen war nicht so schlau, wenn sie die 800 Milliarden Euro für die Militär ankündete. Vielleicht sind die Holländer bessere Schmeichler als Deutschen. Sie kam direkt mit den 800 Milliarden Euro, obwohl nur 150 Milliarden wirklich auf den Markt kommen mit Brüsseler Kreditaufnahmen. Den Rest sollten die Nationalstaaten, die nationalen Mitglieder hinzufügen. Aber wenn alle NATO-Mitglieder zusammen zum 5% Militärausgaben gehen, dann kommen dazu noch Treibgaskassen, so viel wie ein mittelgroßes Industrieland. Und die Klimabewegung und die Naturschutzbewegung sollen dazu auch bewusst werden. Und wir arbeiten da auch an. Wir haben auch ich bin wirklich ein internationaler Vernetzer. Wir haben auch ein internationales Netzwerk für Untersuchung zwischen die Relation zwischen Klimawandel, Klimajustiz und Militarismus. Und das gute News ist, das größte internationale Klimanetzwerk, das Climate Action Network, hat sogar das Thema Klima und Militarismus aufgenommen und eine Arbeitsgruppe darauf gegründet. Und sie haben das auch eingebracht in den COP, der heute stattfindet in Belém. Was hilft, glaube ich, ist, dass am Moment im Climate Action Network die südlichen Staaten am Leiten sind. Und sie sind mehr klar, was Militarismus und Klima miteinander zu tun haben, als die westlichen Länder. So, es gibt eine Menge Themen, wo wir die Diskussion angehen müssen mit anderen Gruppen und anderen Movements. Wo bin ich? Und wir müssen die Diskussion auch kriegen mit den Sozialdemokraten und die grünen Parteien. Das ist nicht einfach, aber es ist notwendig, dass auch in diesen Parteien die Leute aufstehen und sich realisieren, da geht etwas falsch. Wir können das nicht auf diese Weise weitermachen, weil es ist alles zu gefährlich. Das geht nicht zusammen. Man kann nicht eine soziale und umweltfreundliche Gesellschaft haben und auch militarisieren. Wir müssen sie aufrufen, wir müssen sie fordern, darauf Antwort zu geben, auf die Fragen, wie sie sich das vorstellen. Und das Antwort kann man schon bedenken. Dann will sie sagen, dann kommt man am Kern an Diskussion, dann will sie sagen, man kann nur eine soziale und umweltfreundliche Welt haben, wenn man sicher ist. Und man ist nur sicher, wenn man abschrecken kann mit Waffen. Das sagen sie immer. Und dann sind wir am Kern der Diskussion. Will man abschrecken mit Waffen oder will man abrüsten? Das sind zwei Schmecken, das geht nicht zusammen. Und wenn man abschrecken kann, wie will man dann abschrecken in NATO mit den Antidemokraten Trump? Das ist ein sehr gefährlicher Mensch. Wie können wir dann mit dem Trump ein sichere Gesellschaft machen? Er kontrolliert doch die NATO. Wir glauben, es ist Zeit, dass Europa ein eigenes Idee entwickelt über Sicherheit. In Brüssel sagt man jetzt, ja, wir sollten strategisch unabhängig werden von den USA, weil Trump will uns nicht helfen, wenn wir nicht viel investieren in die Militär und vielleicht können wir da nicht auf rechnen. Und dann, das ist dann ein weiteres Argument für hohe Militärausgaben. Aber am selben Moment sagen Mark Rutte und Ursula von der Leyen, die einander sehr kein haben, der politische Abgeordnete von NATO in der Europäischen Union, dass Europa und NATO doch eins sind, dass sie dasselbe Ziel haben, dieselbe Werte anhängen. Und immer noch kaufen die europäischen Länder die meisten Waffen im Vereinigten Staaten. Und das ändert sich nicht, weil Deutschland hat gesagt, sie wollen das mehr in Deutschland kaufen. Das ist sehr interessant, will ich sehen, wie das klappt. Ich glaube das noch nicht so sehr. Wieso strategisch unabhängig? Sie sagen, wir werden strategisch unabhängig sein, so wir investieren viel in Waffenproduktion und in Militarismus und am selben Moment sagen sie, ja, wir sind uns einig, wir sind ein Ideologie, wir sind eine Idee von Frieden und Sicherheit. In Amsterdam haben wir letzten Sommer einen Friedensgipfel organisiert gegen die NATO-Kriegsgipfel. Und was wir dort gelernt und gesprochen haben, dass wir wirklich ein Alternativ zu diesem Trump geleitete Sicherheit haben müssen. Wenn Europa Sicherheit will, muss es einen eigenen Plan haben. Zum Anfang ein Plan für Frieden in Ukraine, weil jetzt bestimmt Trump ohne Europa und eigentlich auch ohne Ukraine, wie es dort weitergehen soll. Aber wir müssen auch ein weiteres Perspektiv haben. Wie sollen wir ein sicheres Europa schaffen? Und dann nicht ein Europa, das sicher ist für Europäer, aber ein Europa, das Sicherheit für die ganze Welt anarbeitet. Wir sind doch zusammen auf einem Planet. Claudia hat das doch auch gesagt. Interessant an diesem Thema ist auch, dass ein Militarismus die Nationalstaaten am Moment die Macht wieder zu sich ziehen wollen von Brüssel. Von der Leyen und ihre Kommission haben da sehr viel Macht zu sich gezogen und das Europaparlament in diesem Thema mehr oder weniger kaltgestellt. Aber die nationale Regierung geht sie zu weit. Die Mitgliedstaaten wollen das wieder selbst bestimmen und von der Leyen und ihre Kommission ein bisschen zum Seiten schieben. So, das gibt auch eine Möglichkeit, das Thema europäische Militarisierung wieder auf nationale Ebene zu agendieren. Und jetzt komme ich zum Stop Rearm Europe, was Ihre ursprüngliche Frage war. Wenn von der Leyen ihren Plan vor 800 Milliarden weltkundig machte, haben wir mit 13 europaweiten Gruppen Stop Rearm Europe gegründet. Und innerhalb weniger Wochen haben wir einen gesamtlichen Aufruf gegen das Militärplan von Europa geschrieben. Und dieser Aufruf ist jetzt von vielen hunderten Gruppen aus ganz Europa unterschrieben. Und damit haben wir ein europäisch-weites Netzwerk gebaut gegen diese Militärpläne. Und jetzt müssen wir darauf weiterbauen. In einigen Ländern, zum Beispiel in Italien, wo eine ganz starke Friedensbewegung gibt, hat es schon Aktionstagen gegeben. Und man arbeitet an einem offenen Letter zum neuen Europarlamentarier. Und diesen Wochen gibt es in Barcelona eine Veranstaltung, wo man hoffentlich zu einem wirksamen Plan kommt für ein europaweites Aktionstag gegen europäische Militarisierung. Auch Stop Arm Europe ist ein Network, nicht top-down und ohne Sekretariat. Es gibt eine kleine Arbeitsgruppe von Menschen von verschiedenen Ländern, die das weiterbringen wollen. und man organisiert Online-Veranstaltungen und Online-Webinars zum Kennenlernen und zum Wissen teilen. Und wir haben IMI sehr gerne an Bord. Danke.
Your eyes are full of hesitation. She makes me wonder if you know what you're looking for. Baby, I wanna keep my reputation. I'm a sensation. You try me once, you'll beg for more. Give you one more chance.